Also, liebe HörerInnen, wir sind gerade im Nachgespräch und für euch das Vorgespräch zum ersten Menschen im Weltraum. Wir haben gerade eine Folge aufgenommen mit der Medienkünstlerin Echo Ho. Was nehmen wir mit aus dem Gespräch?
Was ich richtig krass fand, was ich mir sogar aufgeschrieben habe, war so ihre Weltsicht, also so dieses ganze freiheitliche Denken und einfach über Grenzen hinweg, also sowas wie, ja, Migration ist eigentlich ein jahrhundertealtes Thema, obwohl es Nationen ja eigentlich erst seit 200 Jahren gibt, oder so im Digitalen soll man sich nicht beschränken lassen, weil sie diese Grenzen zwischen dem Analogen, dem Digitalen, der Philosophie so fließend sieht.
Ja, und ich finde auch, ich glaube, ich habe bisher davor unterschätzt, wie viel man sich in so einer künstlerischen Arbeit auch mit ganz vielen anderen Fachbereichen auseinandersetzen muss. Also es geht auch um das, über was Timo gerade gesagt hat. Sie, habe ich das Gefühl, auch ist zum Beispiel geschichtlich sehr gut versiert und kennt sich da sehr gut aus und interkulturell. Und sie hat natürlich, gut, das liegt auch in ihrem Fachbereich, aber sie hat eine sehr hohe Medienkompetenz und sie weiß irgendwie sehr viel über, ja, über Musik auch und über so, sie hat dann erzählt von, als sie in so einem Wasserwerk zu Besuch war, wo sie dann über so technische Sachen was rausgefunden hat, was ich einfach, das hat mich ein bisschen ja, überrascht einfach, wie viel von der Welt sie einfach lernt und mitnimmt. Und ich glaube, sie zeichnen auch einfach besonders diese Curiosity, diese mir fällt das Wort nicht
Neugier.
Ein. Dankeschön, diese Neugier aus. Ja, ich fand das echt interessant.
Ja, wir haben versucht, so einen Überblick zu kriegen, ne? Und man hätte an vielen, so vielen Punkten reinbohren können und dann noch wahrscheinlich ganz spannende Gespräche einfach zutage fördern können. Ne? So hätte man es vielleicht sagen können. Oder?
Ja.
Was hattet ihr das Gefühl, wir haben was, wo hättet ihr am liebsten nochmal reingebohrt?
Boah, dieses ganze Moralische fand ich super spannend. Also so, warum macht sie Kunst und wie sieht sie so ihre Kunst drin? Weil sie hat selber so gesagt, dass das Ganze mit so KI stiehlt Kunst von Künstlern ist ja eigentlich weniger wichtig, weil irgendwie sie diese Zugehörigkeit zu ihrem eigenen Kunstwerk sieht, indem man sich so moralisch dem zugehörig fühlt. Und das fand ich voll den krassen Gedanken, weil irgendwie in der Schule ist es ist dein Kunstwerk, wenn du es gemalt hast. Es ist dein Kunstwerk, wenn du irgendwie physisch da was angefasst hast und nicht wenn du dich so fühlst, als würde das deine Welt sich entsprechen.
Ja, also ich hatte auch, ich fand die ganze Philosophiegeschichte sehr interessant. Also was sie auch über ein bisschen ihre persönliche Lebensphilosophie erzählt hat und was sie so ja als den Sinn der Kunst sieht und so ein bisschen den Sinn auch im Experimentieren und so. Das fand ich einfach eine sehr, sehr erfrischende Anschauung irgendwie. Und ich hatte das Gefühl, dass sie jetzt nicht, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, dass sie nicht wie manche Menschen in der akademischen Welt vielleicht so einen bestimmten strukturierten Plan vor sich hat und was man alles zu schaffen hat und so, sondern dass sie einfach ein bisschen freier an das ganze Projekt Kunst rangeht und ja, da sehr, sehr experimentierfreudig ist. Das fand ich einfach sehr schön irgendwie zu sehen.
Genau, und ich festgestellt habe, ist da also diese ursprüngliche Leidenschaft, die sie so mitbringt, halt irgendwie zum Ausdruck und der sie dazu, die sie, also diese Leidenschaft befähigt sie dazu, sich über alle möglichen Medien immer wieder neu zu erfinden, ne? Und auch nicht irgendwie den Weg zu scheuen, eine Programmiersprache zu lernen oder sich mit Filmen auszukennen und so weiter. Also ich finde, es ist eine sehr spannende Unterhaltung gewesen. Wollen wir unseren HörerInnen noch gute Unterhaltung wünschen? Oder wie wollen wir machen?
Gute so Reflexion.
Ja. Gute Reflexion, okay.
Ja, und dann viel Spaß bei der Folge.
Echo Ho ist eine in Beijing geborene Künstlerin, Musikerin und Professorin an der Hochschule der Bildenden Künste Essen. Ihre Arbeit verbindet Klangkunst, Performance, Installation, Bild und Coding. Nach Studien in Hongkong und an der Kunsthochschule für Medien Köln entwickelte sie mit dem Slow Chin eine elektronische Neuinterpretation der traditionellen chinesischen Chin. Sie war Fellow an der UDK Berlin und Gastprofessorin für Time-Based Art with Contemporary Technology. Die Folge wurde bereits am 23. Januar 2025 aufgezeichnet.
Okay, ja, liebe Echo, dann die erste Frage an dich, das ist vielleicht eine etwas naheliegende Frage, aber wir wollten einfach mal fragen, wie bist du denn zur Kunst gekommen und ja, wie steht es vielleicht im Zusammenhang mit deiner Jugend und wie du aufgewachsen bist und wie bist du dazu gekommen, Künstlerin zu werden?
Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also mein Opa war Maler, also er macht Ölmalerei und chinesische Malerei. Und dann als Jugendliche, ich war eher so einer, der nicht stille sitzen kann. Und dann ist ziemlich früh, also mit 15 habe ich begonnen. Also meine Mutter hatte gesagt, okay, du gehst zum Kunstschule. Also das ist ein bisschen vergleichbar wie Konservatorium hier. Also wenn man ein Instrument lernt, muss man früh anfangen. Mhm. Das ist in China tatsächlich für bildende Kunst auch so, dass man früh anfangen muss und dann, damit man überhaupt die Grundsachen lernt und dann, dass man dann später direkt in Kunsthochschule geht. So habe ich halt Kunst angefangen und dann seit 15 habe ich nichts anderes gemacht.
Wow.
Ja, immer oben Kunst. Alles, was man lernen muss und dann machen. Ja.
Also war es direkt so eine richtige Leidenschaft, direkt so Liebe auf den ersten Blick mit Kunst?
Ich glaube, das hatte ich gar nicht so bewusst, was Kunst ist. Eigentlich eher so während diese ganze Ausbildung. Mhm. Was halt irgendwie man als Jugendlichen mit viel Vorbild zu tun hat. Und meine Vorbild war ja Vincent van Gogh. Mhm. Das ist natürlich die Geschichte, also der Person ist, glaube ich, sogar noch prägender als der Kunst an sich. Und dann habe ich immer geglaubt, okay, man muss so extreme Erfahrungen haben, wie zum Beispiel Van Gogh hat irgendwie zu Fuß mit einem Brot in der Tasche von einem Ort eigentlich nach Paris angereist und dann diesen ganzen Komplex Geschichten und das hatte mich sehr viele geprägt. Mhm. Deswegen eher so, wie man die Welt anschaut und wie man die Welt erlebt, für mich viel wichtiger als diese ganzen Sachen, die ich gelernt habe, wie man dann sketcht, wie man Malerei macht und so.
Ja, sehr interessant.
Sehr cool. Und wie bist du dann zu diesem Bereich, den du heute machst, also so Medien, Sound und so technologische Kunst gekommen?
Ja, das hatte so eine Bogen geschlagen in dem Sinne, wo ich ja quasi von Malerei angefangen und obwohl ich eigentlich gerne Skulptur gemacht hätte. Und dann aber nach diesen ganz langen, so 5, 6 Jahren immer malen und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, dass mir irgendwas fehlt, was von einer komplexeren Geschichte erzählen kann. Mindestens als Jugendliche dachte ich, das ist so. Und dann habe ich dann mich für Film entschieden, weil viel Filme zum Beispiel früher, als ich Jugendlichen war, von der russische Regisseur Tarkovsky. Ja. Tarkovsky ist das. Von ihm war die Filme eigentlich so zum Beispiel sehr langweilig, also für Leute als damals als 16, 17-Jährige, weil der Film eigentlich sehr auf sehr philosophische Art erzählt und super lang und mit einem Schwenk von Kamerafahrten, was man halt jetzt als langweilig findet. Und das hat mir aber sehr begeistert, weil die ganzen Films wie Malerei, wenn ihr dann dazu kommt von Tarkovsky-Films, jeder Film von der Bilder und vom Sound, ist es wirklich sehr, sehr schöne, große künstlerische Werke für mich. Und dann dazu habe ich gedacht, okay, ich möchte Film machen. Und dann mit circa 20 Jahre alt und dann bin ich nach Hongkong gegangen. Und da habe ich angefangen, Film zu studieren. Aber dann habe ich unterbrochen und dann bin ich nach Deutschland gekommen, um Medienkunst zu studieren, sozusagen. Weil damals in Hongkong war sehr schwierig, experimentelle Sachen zu machen. Also man wird halt irgendwie in der Schule gesagt, du lernst der Handwerkliches und danach du musst für Film eigentlich für Film machen, kannst du noch nicht mal dein eigenes Drehbuch drehen, sondern du musst erstmal quasi nur Handwerkliches lernen und dann von ganz klein und dann für die alle anderen zu arbeiten.
Dass man sehr so von Boden auf lernt und wirklich vom Anfang ja, Stück für Stück sich hocharbeitet.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja, klar.
Aber die Inhalte, die du da erlernt hast, waren durchaus auch so westliche Inhalte? Also, oder war das.
In Hongkong meinst du?
In Hongkong, ja.
Ja, ich würde nicht sagen, das ist ein westlicher, aber das, ich meine, der Film quasi ist ja erfunden. Die Technologie ist ja erfunden im Westen.
Genau, und Nouvelle Vague und solche Sachen, oder waren die, gab es da irgendwelche ideologischen Vorbehalte? Dahin zielt die Frage natürlich. Also.
Nee, also das ist, ich würde gar nicht sagen, dass es wirklich sehr westlich ist, weil Hongkong ist ja noch ein spezieller, sehr spezieller Ort. Das ist zwar Kolonie von England.
Ja, genau. Ja,
aber die lokale Kultur ist trotzdem sehr vital. Also sozusagen die Leute suchen nach eigener Identität. Deswegen, man sieht halt auch durch die Filme, die die machen, sind eigentlich sehr reflektiert in dem Sinne. Das ist mir eigentlich, das hatte eine Tradition. Also eigentlich ursprünglich Hongkong war ja eine kleine Fisher Island. Und dann durch die quasi kolonialisierte Zeit und durch später, dass die dann einen Schwung bekommen hat, würde halt finanzielle sozusagen eine ganz andere Niveau liegt. Das ist viel später, das erstmal im 80ern das passiert war. Und dann die Kultur ist es viel mehr gemischt, würde ich sagen. Also nicht jetzt ideologisch, wird gar nicht so sehr westlichen in dem Sinne, aber der Art ist schon.
Und wie hast du diese Kulturszene in Hongkong im Vergleich zu Deutschland wahrgenommen? Du bist ja, du lebst ja seit 1998 in Deutschland. Gibt es da Ähnlichkeiten, Verschiedenheiten?
Ja, das würde ich tatsächlich sagen. Zum Beispiel die Leute kennen das, dieses Konzept Demokratie. Diese Freiheit zum Beispiel, dass du erlaubt bist, einfach was du denkst, laut zu sagen. Und du kannst ja auch quasi in der politischen sozusagen, du hast Wahlrechte. Und wir hatten damals tatsächlich sogar eine Künstlerpartei gegründet, nur damit es sozusagen, dass Künstler auch eigene Stimme hat und dass wir unsere eigene Meinung quasi dazu sagen, indem wir Ausstellungen machen und so weiter. Aber wir haben tatsächlich eigene Partei in dem Sinne wirklich gegründet. Ja.
Entschuldigung, ich muss noch einmal eine interessierte Frage stellen. In welches Jahrzehnt handelt es sich gerade? Weil ich weiß natürlich, irgendwann wurde Hongkong zurückgegeben an China.
97 ist zurückgegeben an China.
Und die Partei ist wann entstanden?
Die Partei?
Deine Künstlerpartei.
Also die Partei ist 95.
Ah, okay, verstehe. Genau. Ja.
Wie blickst du denn jetzt heute zurück auf China? Weil wir haben auch einen Artikel gelesen, da stand über dich, dass du dich ein bisschen wie eine Touristin fühlen würdest, weil ja sich quasi das Land ein bisschen verändert hat und vielleicht auch ein Stück weit entfremdet. Also wie blickst du jetzt darauf zurück? Siehst du es immer noch ein Stück weit als deine Heimat an oder eher als einen anderen Ort?
Ich glaube, ich gehöre zu den Menschen, die von vorne an die eigene sogenannten Heimat als fremde Ort wahrgenommen hat. Oder halt, ich weiß nicht, ob es viele bei Jugendlichen das passieren, aber es ist bei mir auf jeden Fall, dass ich immer mich als Fremde in eigenes Land gefühlt. Und deswegen hatte ich halt irgendwie auch so volle große Freude, dass ich woanders hingehen könnte und dann nach Deutschland kam. Und dadurch habe ich auch 2010 entschieden, sozusagen der Einbürgerung Prozess zu nehmen und dann, weil damals darf man ja auch nur einen Pass haben, genau. Ja. Dann habe ich mich entschieden als Deutsche, ob ich jetzt dann sagen, Deutschland würde ich als Heimat, nein. Und dann aber China auch nicht. Also Heimat ist für mich ein ganz komisches Konzept. Ich glaube, ich gehöre eher mehr zu den Nomaden.
Und wie blickst du dann heute so um die ganze? In Deutschland haben wir eine super große Debatte um so Migration, Staatsbürgerschaft, Staatsbürgerschaftsrecht. Wer ist denn überhaupt Deutscher? Wie blickst du als sowas? Du bist ja jetzt seit dann 14 Jahren Deutsche, zumindest nach dem Staatsbürgerschaftsrecht, obwohl du ja selber sagst, dass du hier irgendwie immer noch mehr so als Nomadin fühlst. Wie blickst du so darauf?
Ja, also ich glaube, das ist eine etwas komplexere Frage, weil das handelt sich ums Zugehörigkeiten, aber nicht nur Zugehörigkeiten von, wie ein Mensch individuell sich fühlt, sondern eher mehr, wie das als Staaten organisiert ist. Und also die auf dieser Erde eigentlich, das ist ja noch sehr jung in dem Sinne, dass man Staaten, alle Staaten hat und auch wirklich Grenzen dazu gezogen ist und dass man quasi jetzt sagen, haben diese Menschen Rechte oder nicht Rechte, über den Grenzen zu kommen und wer darf kommen und wie das geregelt ist. Und dann, was wir jetzt gerade extremer erleben, ist natürlich auch abhängig von der gesamte globale Situation, auch die Kriege, warum die Menschen eigentlich hierher kommen möchten, weil es eigentlich dieses Motivation ist sehr alt, was Migration vorher eigentlich in Menschheit schon fast immer da. Deswegen Menschen suchen nach sozusagen besseren Orte für besseres Leben. Und das ist allein schon komplex genug, sozusagen, wie ich für mich entscheiden, dass woanders Leben besser als hier ist. Ob ich dann Zuhause verlassen möchten und dann vor allem meistens auch wirklich krass über zum Beispiel diese Mittelmeer-Geschichte, was echt so traurig ist. Zum Beispiel die neuesten Arbeit hatte ich mit einer Kollegin, wir zusammen gemacht haben, das ist quasi damit thematisiert. Was dann am Ende zahlt sich aus, diese ganzen sozusagen das Leben zu riskieren und das Land zu verlassen und zu einem neues Land. Und dann hier ist aber, kann ich auch verstehen von der Politikerseite, auch von vielen Menschen, die denken, wie viele können wir aufnehmen? Und vor allem auch mit diesem ganzen terroristischen Gefahr sozusagen entstanden sind oder halt auch was anderes wie Kriminalitäten. Das ist so komplex. Ich denke, das gibt's gar keine universale sozusagen Antworten darauf. Und jeder Mensch wahrscheinlich muss mal für sich eigentlich entscheiden, wie ich zu einzelnen diesen Menschen ein Gefühl entwickeln. Und ich kann jedenfalls nicht sagen nein oder ja, sondern ja sozusagen, was von Kapazität, was können wir dann anders machen, damit die Welt nicht immer nur in diesen woanders hingehen muss, sozusagen, ja.
Und siehst du dann auch so ein bisschen so deine Verantwortung drin, als Künstlerin das aufzuzeigen, diese ganze Debatte?
Ich glaube, das ist keine Verantwortung für Künstler allgemein. Ja, das ist sehr individuelle Interessen, auch als Mensch. Also das, ob man für diesen Themen sich interessiert. Genau, also eben nicht, dass jeder gezwungen das machen müssen oder so. Aber ich interessiere mich schon, weil da fühle ich mich einfach so als Mensch, dass ich diesen Themen begegnen und diesen Menschen, glaube ich, das ist interessant für sich selbst, das zu reflektieren, ja.
Ja, also du behandelst ja in deinen Kunstwerken durchaus so auch aktuelle Themen, wie wir ja gerade gesprochen haben, auch zum Beispiel die Geflüchteten übers Mittelmeer. Und deine Kunst wird ja auch überall auf der Welt ausgestellt. Also ich habe zum Beispiel gesehen in Shenzhen, in Vancouver, in Karlsruhe, in Berlin, überall. Und ich habe mich dabei gefragt, ob du mitbekommst, ob Menschen aus unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich auf die gleichen Kunstwerke reagieren. Also wenn zum Beispiel das gleiche Kunstwerk in verschiedenen Ländern ausgestellt wird, haben die Menschen unterschiedliche Reaktionen oder ist es eigentlich überall gleich, weil Kunst in gewisser Weise ja international auch verbindet?
Also es ist sehr unterschiedlich. Das kommt drauf an. Klar, dass viele, wenn das sehr stark sozusagen bestimmte kulturelle Sicht oder Weltanschauung präsent ist und dann natürlich in einer Kultur, die dann woanders ist zum Beispiel, wenn ich dieses Instrument, die Silochin eigentlich auch aus dieser chinesische traditionelle Instrument, also dieses Instrument an sich, die ganzen Kultur da eingebettet sind, je nachdem, wie ich die dann in verschiedenen Kunstwerken zeige, die Leute sind dann sehr unterschiedlich darauf reagiert. Aber trotzdem, das gibt es universale Sachen wie, okay, man versteht, das ist ein Instrument, also das ist eine Musik. Und dann aber innerhalb in diese Musik hören verschiedene Töne und verschiedene sozusagen Ausdrücke und dann sind die wieder unterschiedliche Reaktionen. Also es ist immer ein bisschen glaube ich, genauso komplex, wie wir Menschen sind. Ja.
Aber hast du dann schon eine Idee im Kopf, wie die Leute auf dein Kunstwerk blicken sollen, während du es erschaffst? Oder wie ist da so diese Künstler-Zuschauer-Beziehung? Weil zumindest bei mir selber, ich habe mir ganz ein paar Sachen davon angeschaut und anders als vielleicht sowas bei sowas wie Klassik, Barock, Romantik ist jetzt nicht so, oh, du malst einen Berg, deswegen steht das für Freiheit. So diesen direkten Zusammenhang sieht man manchmal nicht so schnell.
Ja, also für mich, das ist natürlich sehr persönlich. Also für mich, dass ich denke, wie viele wir als Menschen quasi gegenseitig in dem Kopf einschauen kann oder verstehen, wie du die Welt siehst, wie ich die Welt wahrnehme. Für mich ist es mir, ich denke immer so, wie wir eine Reise, also jeder macht eigene Reise, aber wenn wir auf einer Reise sich kreuzen, ich muss nur einfach diese Reise, die Zuschauer oder Publikum einfach mitnehmen. Und bei diesem kurzen Zeitspann geben wir eigentlich gegenseitig Inspiration oder daraus neuer Blick entstehen. Und das ist, glaube ich, die schönste, was für mich, Kunst zu machen, weil sonst weiß ich nicht, wo die Motivation da noch kommen kann, sozusagen.
Ja, das ist also total logisch. Da wollte ich auch direkt mal fragen, ob du vielleicht ein bisschen mehr über deinen kreativen Prozess erzählen kannst. Also wir haben ja gerade schon darüber geredet, an die Erwartungen, die man vielleicht für die Reaktionen der Zuschauer oder ZuhörerInnen. Aber ja, wie, ich nehme an, das ist auch bei jedem Kunstwerk ein bisschen anders, aber wie läuft so ein kreativer Prozess ab? Also wo kommt vielleicht eine typische Idee bei dir her? Wo findest du das? Und machst du vorher einen Plan, wie du ein Kunstwerk ausführst? Oder ich weiß nicht, ja, legst du einfach los und schaust so, wo es dich hinträgt? Wie läuft so ein Prozess bei dir ab?
Da würde ich halt sagen, weil es ist jeder Prozess ist ein bisschen anders, aber ich kann ein Beispiel sagen, was ich einmal vor 2 Jahren für die Stadt Hanau, das ist dieser Hanau Wasserwerk 3. Und das ist so eine Ausstellung für Industrie, also heißt für Industriekultur in Stadtgebiete, so am Rhein, Rhein, am Main, am Meier, am Rhein, wie sagt man das?
Rhein-Main, oder?
Ja, Rhein-Main, genau. Also da ist es halt sozusagen, die Künstler wird ausgesucht und die dürfen dann wieder Orte aussuchen, wo die dann quasi mit diesem Thema reflektieren, mit ihren Werke. Und dann diese Werke aber muss site-specific sein, also sozusagen der Ort existiert schon, hat eigene Geschichte. Und das Kunstwerk sollte dann dort quasi mit diesem Thema industrielle Kultur und die Geschichte damit auseinandersetzen. Und dann habe ich diese Wasserwerk ausgewählt. Und dann habe ich natürlich dann eine Einführung bekommen in diese Wasserwerk. Und ich hatte auf jeden Fall Glück, weil diese Wasserwerk normalerweise, es gibt einen riesen Wasserspeicher, kannst du dir vorstellen, wo unsere Trinkwasser daher gespeichert ist und dann und das war begehbar an dem Moment, weil normalerweise ist ja nicht begehbar, weil da drin ist nur Wasser. Mhm. Und dann, ich darf einfach eingehen und das war nur eine Woche Zeit und dann habe ich mit allem meinem Equipment und mit Mikrofone und alles hingeschleppt und es ist wirklich tief, also es ist ganz kalt drin, weil es ist ja eigentlich nie sieht Sonne. Und dann du gehst rein und das alles betoniert, also es ist komplett aus Beton und krass. Du hast riesen Halle wie so in einer Kathedrale, sozusagen, so der Charakter. Und dann habe ich dann mit Mitarbeitern dort Gespräche geführt und dann haben die mir Geschichte erzählt über diese Wasser, wie man, wie lange eigentlich ist es gar nicht so lang, wie diese Trinkwasser, dass wir heute so Wasserhahn auf und dann alles ausblieft und dann sollte quasi auch alle Kriterien für gesundheitliche Kriterien erfüllt und dann wusste ich überhaupt nicht, okay, das ist eigentlich von dem Wald zum Beispiel, wenn die sagen Grundwasser, das ist von diesem Wald in der Nähe und das wurde dann das Wasser quasi eingeführt und dann gefiltert und so weiter. Aber dann hat er erzählt, dass tatsächlich durch den Klimawandel das Wasserspiegel sozusagen, weil wir teilen quasi das Wasser, Grundwasser mit den Bäumen auch. Und das heißt ja auch weitere die alle Lebewesen quasi auch über, also durch diese Wald, die die Wasser bekommen. Und das hatte mir auf jeden Fall die Inspiration gegeben. Da habe ich gedacht, okay, das heißt also, das ist nicht nur eine technologische Sache, wie wir die Wasser von der Natur abzieht, sondern das gibt eine komplexe Beziehung zwischen dieser ganzen ökologischen Welt. Und dann habe ich quasi diesen Thema auseinander genommen und dann habe ich eine Malerei gemacht und dann wurde die mit so Konduktivfarben heißt das, also dass man berührt und dann quasi die verschiedenen Soundtrack aktivieren. Das ist so ein kleiner Computer und dann das gibt es verschiedene Ebenen von Sound und von Geschichte von diesem Wasserwerk und dann auch von Gedichte von alten China, weil das auch Themen zu Wasser gab und so weiter. Und dann diese Malerei ist quasi eine Art von Interpretation von Wasserkanälen. Genau, und dann so entsteht halt dadurch halt auch, weil ich möchte, dass die Menschen einfach durch die Berührung, durch diese Verkörperung an sich und nicht nur da reinkommen und dann einfach sozusagen hört, sondern durch die Berührung viel mehr verkörpern kann, dieses Gefühl. Ja.
Also quasi die Leute berühren die Kunst, aber die Kunst berührt auch die Leute.
Genau, ja.
Ist das dann für dich so ein bisschen experimentelle Kunst? Also Lehrer und ich haben ja ganz viel Recherche gemacht und da ist ganz oft so das Wort experimentelle Künstlerin gefallen. Ist das für dich so experimentell? Gibt es so experimentelle Kunst überhaupt?
Doch, ich glaube, das ist so quasi für mich, das ist wie eine Attitude, also eine Haltung. Mhm. Für mich Experiment ist sehr, sehr wichtig. Also ein bisschen etwas unterschiedlich als Scientific, zum Beispiel für Wissenschaft. Experimente, weil der Ziel unterschiedlich ist. Mhm. Das viel mehr spielerisch ist, auch freundlicher, würde ich sagen, dass man quasi durch dieses Experiment wirklich ein neuer Zusammenhang findet. Ich glaube, diese Begegnung ist man viel mehr aufgeschlossen und dann dadurch gewinne ich sehr viele sozusagen von das Unmöglichen. Viele sagen, Kultur kann nicht zusammenkommen oder da kann nicht zusammen entstehen oder so. Für mich das größte Freiheit, dass man mit Experimentieren Kunst zu machen.
Hast du ein Lieblingskunstwerk von denen, die du bisher erschaffen hast?
Ja, auch nein. Also beides. wenn ich einer sagen muss, dass dieses Floating, Plexiglas, nenne ich das die hybride Jin, diese Instrumente, weil damit kann ich, es ist immer weiter und weiter neue künstlerische Arbeit da mit diesem Instrument entstanden ist.
Oh cool, ja.
Ich schreibe mich gerade noch mal Entschuldigung, ich habe eine Frage noch zur Biografie, weil wir waren irgendwann mal in Hongkong und da hast du Film studiert und dann bist du nach Deutschland gekommen und hast dann Medienkunst studiert. Genau. Gab es auch für dich emotional eine Abkehr vom reinen Film? Lag das daran, dann wolltest du keine Geschichten mehr erzählen oder wolltest du die Geschichten multimedial anreichern? Wie kam es zu dieser Erweiterung des Spektrums, nenne ich es einfach mal?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, also für mich ist es zwar fast wie tatsächlich wie eine eigene biografisch, was man erlebt quasi, was man lernt. Und dann dadurch halt diese, alle Möglichkeiten eröffnet sich halt auch viele andere Möglichkeiten. Und bei dem Geschichtserzählen, glaube ich, das ist für mich das Allerwichtigste auch. Also ich glaube, wenn man im klassischen Sinne für Geschichte erzählen, denken man braucht eine konkrete Geschichte. Aber eigentlich für mich zum Beispiel Geschichte passiert ja in jeder Sekunde. Für mich, das ist eher mehr die Verbindung. Egal, ob das ist jetzt verschiedene Medium oder verschiedene Genre oder weil dahinter gibt es immer eine lange Geschichteprozess, wie diesen ganzen Genre oder Medium entstanden sind. Und dadurch ist quasi man begrenzt, für mich sollte man ja gar nicht begrenzen, weil man alle diese Möglichkeit haben, es ist eher so diese intrinsische, was man dann aus einer wirklich bei dieser Begegnung die anderen teilen kann oder als Geschichte erzählen kann.
Jetzt bringe ich hier ein typisches Offbeat-Thema auf, nämlich das Interesse an Technik. Du kommst ja eigentlich dann von der klassischen analogen Kunstbegeisterung für Van Gogh, ne, dem Handwerklichen. Mhm. Dann kommst du zum Film. Das hat ja schon so eine, da wird es ja schon technischer. Und die Dinge, die du ja heute machst, die sind ja extrem technisch. Mhm. Und wie war für dich das so dieser Schritt vom Analogen zum Technischen? Hattest du da Berührungsängste oder warst du so stark getrieben von, also ich möchte die Antwort nicht für dich geben, aber wie kam es dazu?
Also ich glaube, das ist eigentlich eine biografische, weil ich bin einfach auch neugierig, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich sehr aufgeschlossen für alle neue Sachen und bin ich mal begeistert, genauso wie jetzt diese KI-Geschichte, bin ich auch so begeistert immer, weil alle Möglichkeiten eigentlich sehe ich, dass es so wie die Welt funktioniert, weil die Transformation von Welt funktioniert so, wenn so plötzlich neue Dinge entstehen, heißt nicht, dass Neue dann Neuesten, dann sollte hier stoppen, sondern das Neuesten bringt die Neuesten und damit konfrontieren wir eigentlich auch genau die gute Sachen und die schlechte Sachen zugleich wie alle Dinge. Und für mich, das alles auseinandernehmen, alles wieder zusammen pflücken, ich glaube, das ist so die Motivation, warum ich und das Analog, das geht's bei mir gar nicht, diese Analog und digital und technologisch und philosophisch, dass alles ist fließend ist.
Ja. Ja, also das hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung für uns getroffen. Wir wollten eigentlich gerade auch auf das Thema KI eingehen. Und zwar, ich habe zum Beispiel auch in meiner Recherche gesehen, dass du jetzt am 5. Januar, was glaube ich, auch einen Post auf Instagram hochgeladen hast, wo du auch zum Beispiel, ich glaube, von KI gezeugte Musik benutzt hast. Wie ist es denn für dich so, die Arbeit mit KI? Hast du das Gefühl, dass du, also hilft es dir in deinem künstlerischen Prozess? Und ist es für dich noch neu oder bist du schon, ja, ich sag mal, gut in der Materie drin? Und wie fühlt sich das für dich an?
Also ich folge diese KI-Themen, glaube ich, schon sehr lange, schon ein paar Jahre. Seit das mir so, also sozusagen auf die Welt aufgetaucht ist, weil KI ist eigentlich auch nicht so sehr präzise ausgedruckt Begriffe, diese künstliche Intelligenz, weil da zurückgeführt, woher diese Ideen stammen und so weiter, das ja viel mehr zurückgehend. Und dann aber trotzdem dieses Automat, zum Beispiel dieses Automation und dann was die quasi von diesen ganzen computational oder mechanischen Maschinen, die erstmal unsere Arbeit übernehmen kann, quasi unsere Menschen eher so auf eine Art und Weise befreit und behilfreich. Und dann jetzt auf einmal eigentlich nach kurzen Zeit, dass viele Menschen denken, oh, wir haben Angst, weil das viel zu schnell ist. Und dass wahrscheinlich die sind viel schlauer, also solche Gedanken, dass die vor allem so unsere Arbeit wegnehmen und so weiter. Ich denke, das ist eher so, weil wie der Art, wie wir diese Geschichte erfahren haben, weil das ist immer von oben ab. Das ist nicht, dass wir dann quasi mit eigener Leib und Seele und dann erlebt und langsam irgendwie mit wächst, sondern ja so das Mung. Und dann jeden Tag ein News und die Tech-Giganten jeden Tag sagt, wir versprechen eine Welt oder wir sehen eine Zukunft oder sonst was. Aber ich glaube, das ist auch der Antrieb, warum ich so intensiv damit beschäftigen, weil ich möchte wissen, was wirklich dahinter bergt. Und was wirklich diesen Tools zum Beispiel macht, auch wenn man damit Kunst macht, wenn man sehr viel damit beschäftigt, dann weiß man auch, wo die Grenze jetzt ist und dann, was dann wirklich interessante Aspekte geben kann, ja.
Aber siehst du da auch ein bisschen eine Gefahr deiner Arbeit drin, weil wenn du so viel Kunst gemacht hast über die letzten Jahrzehnte, und dann wird ja in irgendeinem KI-System deine Kunst auch als Trainingsdaten genutzt werden. Findest du das gerecht?
Also da sehe ich ein bisschen lockerer, ein bisschen umgehen, nicht so sagen. Ich sehe das ein bisschen lockerer, ist sozusagen wir als Menschen eigentlich seit dieses, zum Beispiel wenn wir diesen Mobilfunk verwenden, alles was Medien und Internet, seit Internet gibt, wir geben viele unbewusst unsere Leben ein Stück, also unsere Bilder, unseren alles. Also das ist Künstler nicht unabhängig von, richtig? Also das eigentlich, wir inspirieren auch von vielen anderen reale Leben, also nicht jetzt, dass die Daten trainiert für die KIs, dass die KIs quasi die ganzen saugt und das wieder ausspuckt. Also die Mechanismen dahinter und die ganze Logik von, wie wir diesen ganzen Tools benutzen. Deswegen für mich, das ist keine Bedanken, okay, wie viele die abguckt, aber wie viele gucken die auch von anderen ab? Also was wir definieren überhaupt von diesem mega krasse Big Data.
Ja.
Ja.
Ja, und wie ist es, also wenn du jetzt zum Beispiel mit KI zusammenarbeitest, um irgendwie ein Kunstwerk zu kreieren in irgendeiner Form, würdest du sagen, dass die Kunst, was du nachher erschaffst, ist das dann ein Stück weit weniger deins, weil die KI ja auch einen Teil geleistet hat? Oder würdest du sagen, weil du ja, ich sag mal zum Beispiel, die Prompt an die KI gestellt hast, ist es immer noch komplett deine Kunst, weil du hattest ja die Idee und du hast quasi das eingegeben, damit das Programm das gemacht hat, was rauskam?
Ich glaube, dieses Debatte ein bisschen auch für mich auch ein bisschen wie so eine eigentlich alte Debatte ohne KI vorher.
Okay.
Also wenn wir wissen, dass es seit Antikzeit, dass die großen Künstler, die immer viele kleine Mitarbeiter oder das heißt Werkstatt. Ne? Mhm. Also der große Künstler sagt, bitte malt mir 4 Punkte.
Ja, ja.
Und dann jetzt gibt's Künstler, viele Künstler sagen, bitte programmier mir das und dann sonst was. Ne? Und ich glaube, das ist halt irgendwie, das ist viel komplexer. Das hat auch jede Kultur eine andere quasi Definition für sogar allein Kunst oder Künstler. Mhm. Und das ist halt irgendwie zum Beispiel, wenn ich vergleichen darf, in alten China, also nicht in jetziger China, in alten China, Künstler, Kunst ist eigentlich, wie man, der höchste Kunst ist, wie man nah an Natur annähert.
Mhm.
Und daran, jeder der Künstler, der malt oder das ist ein Prozess, wo man eigentlich an durch diesen ganzen Prozess sogar durch die anderen zu kopieren, damit dass du endlich auf diesem Weg, dass deine eigene Erkennung nahe kommt. Und da natürlich halt dieses Ganze von Urheberrecht und sonst was, fällt es komplett weg.
Ja.
Und dann hier dieses, aber Urheberrecht zum Beispiel ist auch eine Produkte von Industrialisierung. Also das ist ja auch sehr sozusagen relativ neu in der gesamten Geschichte.
Mhm.
Und dann nochmal, dass auch wir inspirieren von alles, also von was wir sehen, wir gehen zu einer Ausstellung, also ob das jetzt eine Maschine, weil das nur halt eine Welt der Maschinen quasi, glaube ich eher so, dass zum Beispiel jemand, der gar nicht malen kann, und dann jetzt musst du nicht mehr malen lernen, sondern du sagst den KI, prompst du mit einer natürlichen Sprache. Und du musst dieses Technik nicht mehr lernen, sondern du sagst, ich möchte das und das, so wie ein Regisseur sagen, ich möchte jetzt die Szene passieren. Das passiert aber jetzt auch schon in KI-Videos. Ne? Du kannst einfach sagen, oh, ich hätte gerne jetzt da 2 Jugendlichen sitzen und die machen Podcast.
Ja.
Und dann habe ich eine Szene. Also das, also wie wir nur halt mit diesen Beschleunigungen, wie wir das konfrontiert ist, wie viele Steps, wo wir nicht mehr selber entdecken kann, würde ich sagen, das gibt's Grenze. Jeder muss für sich stellen tatsächlich und sagen, das ist meine Grenze, dass es mehr mit moralisch zu tun hat. Ich möchte wissen, was von Sachen, die trainiert wird, ob ich dann damit benutzen möchte, wie ich mit diesen Tools umgehen. Und alles andere ist eigentlich auch unkontrollierbar. Und hoffen, dass alle Menschen eigentlich positiven Sachen denen gibt. Ja.
Und wenn du so jetzt deine Arbeit mit vor 30 Jahren vergleichst, ist es immer noch eigentlich der gleiche Prozess? Oder ist es so durch Handys, soziale Medien, digitales Internet, so Ist es ein großer Unterschied gewesen jetzt in diesen knapp 30 Jahren, seitdem du Kunst machst?
Das ist auch eine Ja- und Nein-Frage oder Antwort. Ja, es ist so diese, also die Prozess eher so an der, wie man die Tools oder wie man an Informationen kommt, es ist schon anders. Vor allem seit KI geht, das ist auch wirklich sehr unterschiedlich. Und dann, aber von der Denkprozesse, glaube ich, ich bin, wenn ich darf, dass ich sagen, dass ich dann ein bisschen reifer geworden bin. Oder alt, also eigentlich älter.
Und dann dadurch. Sagen wir mal reifer.
Okay. Also das sozusagen, das gibt, habe ich auf jeden Fall Gefühle. Zum Beispiel, ich denke immer, früher habe ich, wie ich am Anfang erzählt habe, als ich noch in China gelebt habe, als Jugendlichen, und ich habe meine Kultur einfach gehasst. Oder halt irgendwie alles nur banned. Also ich will nicht. Und ich finde alles woanders besser. Und dann gewinne ich aber jetzt mit einer großen Distanz wieder zurück an diese Kultur schauen. Und dann entdecke ich wieder ganz viele Sachen. Und dieser Denkprozess würde sozusagen durch die eigenen Erfahrungen verändert. Genau, das ist so mehr Wesentliches, was verändert.
Mhm. Ja, cool.
Ich hatte noch eine Sache gehabt, die mich persönlich noch interessiert. Vielleicht darf ich die noch fragen.
Du darfst.
Ja, okay. Und zwar geht es für mich um den Begriff Flow State. Spielt das für deine Kunst, spielt das eine große Rolle für dich? Dich in so einem
Flow? Oh, dann musst du erstmal Flow State klären.
Ja, genau. Also, oder, okay, oder, also, das hast du ja bestimmt schon häufiger gehört. Also, ist so ein Flow State, also, ist das im Tunnel sein ein wesentlicher Bestandteil deines Kreationsprozesses?
Im Tunnel sein?
Also ich glaube, es geht darum, um so ein Mindset, wo man in dem Moment an nichts mehr anderes denken kann und gar nicht mehr abgelenkt
guter Einwand. Ich frage deswegen, weil ich stelle mir bei dir ganz uninformiert vor, weil du ja über sehr viele Medien denkst und über sehr viele unterschiedliche Plattformen da auch ein hohes Maß an konzeptioneller Arbeit drin stecken muss. Mhm. Und immer, also ich als jemand, der von der Musik herkommt, irgendwie kenne natürlich diesen Moment, dass man irgendwie eine Konzeption bei der Musikkreation am besten komplett ausblendet und sich in so einen Tunnel begibt, in dem man nur irgendwie in diesem State des Musikschaffens ist. Aber, und ich frage mich, ob das auch bei dir, bei deiner Kreation eine Rolle spielt, obwohl du konzeptionell über so viele unterschiedliche mediale Klippen springen musst.
Ich glaube, ich bin in so ein doch, also diese Flow State, dann ist es schon auch, wo ich drin bin, aber ich kreiere dann immer die Brüche, dass ich dann quasi aus dem Tunnel ausgeschleudert und dann woanders befindet, aber trotzdem im Flow ist.
Ah, spannend, okay. Für dich sind die Brüche also Bestandteil des Flow State und auch irgendwie ein Stück der Kunst. Okay. Cool. Ja, sorry, das war nur speziell. Ich habe mich nur gefragt, wie das wohl bei dir sein
Alles mag. Toll, Achim.
Das super. Okay.
Wenn du der erste Mensch im Weltraum wärst,
dann?
Kein Flow State.
Das ist auch eine gute Antwort. Das ist eine sehr gute Antwort. Ich meine, also wenn du willst, nehmen wir das.
Ja.
Ja?
Ich bin mein Ernst.
Ja, ist gut. Ist gut, weil ich meine, die Frage an sich ergibt ja schon keinen Sinn, ne? Aber prima. Und ich, also nur zur Information, wir haben jetzt eine Reihe von Podcasts aufgenommen, ne? Aber es wird noch definitiv ein bisschen dauern, bis es erscheint. Also wir produzieren gerade vor, ne? Nicht, dass du dich wunderst.
Ah ja, dann kann ich irgendwas auch von euch lernen dann tatsächlich.
Machst du einen Podcast?
Ich möchte irgendwann Ende diesem Jahr oder so auch eine Podcast starten.
Oh, ja, dann direkt hier Werbung für Echos Podcast. Hat er schon einen Namen, der Podcast?
Und worum geht's?
Nein, leider nicht.
Worum wird's gehen?
Was ging?
So Echos, Reflexion.
Das kann ich nicht verraten.
Nee, okay, dann nicht.
Okay. Nehmen wir gerade noch auf.
Aber ist es ein, wir nehmen immer auf. Aber ist es ein Interview-Podcast oder kannst du das verraten oder wird es irgendwie ein künstlerisches irgendwie Projekt sein?
Ich denke, also das ist die ist quasi auch als Experiment für ein neues künstlerisches Format.
Oh, wow.
Aber gleichzeitig glaube ich auch, also das ist von der Format an sich. Konversation finde ich immer die beste. Eigentlich.
Okay.
Und weil da kann ich dann mehr mit diesen verrückten Ideen und Ideen alles sonst Verbindung direkt gerade in die Welt.
Ja.
Ja, also falls der Podcast bis zum Erscheinungsdatum dieses Podcasts draußen ist, dann packen wir euch den Link in die Beschreibung.
Ja, in den Querverweise, genau.
Ja,
genau.
Shownotes. Aber ich...
Genau, wahrscheinlich komme ich einfach zu euch, weil ihr ja so viele Erfahrungen schon habt.
Ja, Lara und ich haben die ganz großen Podcasts.
Wäre uns eine Ehre. Ja.
Voll.
Dann würde ich sagen, also von meiner Seite herzliches Dankeschön.
Ja, von unserer Seite auch. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Der erste Mensch im Weltraum ist eine Koproduktion der Offbeat Academy und der Studios für kulturelle Bildung des Arbeiter-Samariter-Bundes. Redaktion: Zora Beer. Schnitt und Postproduktion: Nils Klaassen. Regie und Gesamtleitung: Achim Sondermann.